Ich lese aus Gottes Wort den heutigen Predigtext. Dieser steht im Galater Kapitel 2. Ich lese die Verse 15 bis 21. Natürlich sind wir von Geburt an Juden und keine nichtjüdischen Sünder. Trotzdem wissen wir, dass kein Mensch vor Gott bestehen kann, wenn er versucht, das Gesetz zu halten. Bestehen kann er nur durch den Glauben an Jesus Christus. Darum haben wir Christus vertraut, um durch den Glauben an ihn bei Gott angenommen zu werden und nicht durch Erfüllung des Gesetzes. Kein Mensch kann durch Gesetzeserfüllung die Gerechtigkeit erreichen, die vor Gott gilt. Wenn sich nun aber herausstellt, dass wir Sünder sind, wir, die durch Christus vor Gott als gerecht bestehen wollen, ist dann vielleicht Christus ein Diener der Sünde geworden? Das ist völlig ausgeschlossen. Ich würde vielmehr selbst zum Gesetzesbrecher, wenn ich dem wieder Geltung verschaffe, was ich vorher für ungültig erklärt habe. Denn das Gesetz hat mich dazu gebracht, für das Gesetz gestorben zu sein, damit ich für Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt und lebe praktisch nicht mehr. Christus lebt in mir und das Leben, das ich jetzt noch in meinem sterblichen Körper führe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich geopfert hat. Diese Gnade Gottes werde ich doch nicht zurückweisen, denn wenn wir durch Erfüllung des Gesetzes vor Gott bestehen können, dann wäre Christus umsonst gestorben.
Guten Morgen, wir starten heute in eine neue fünfteilige Predigtserie mit dem Titel Fünfmal allein und die Auswirkungen. Fünfmal allein und die Auswirkungen. In diesem Jahr, die meisten werden das wissen, feiern wir 500-jähriges Reformationsjubiläum. Vor 500 Jahren hat Martin Luther seine 95 Thesen in Wittenberg an die Schlosskirche genagelt. Und er hat das gemacht vor 500 Jahren in einer Zeit, in der es die Kategorien konfessionslos oder kirchendistanziert oder entkirchlicht oder atheistisch nicht gab. So wie es heute irgendwie in unserem Land fast normaler ist, nicht zu einer Kirche zu gehören, haben damals alle Menschen formal zur Kirche gehört. Es gab kein Nicht-Kirchlich-Sein. Es war eine sehr, sehr religiöse Zeit, in die Luther diese Thesen gesprochen hat und geschrieben hat. Menschen mussten viel für ihren Glauben tun und Menschen haben auch viel für Glauben, für die Ausübung von Religion getan. Aber voll am Glauben vorbei. Luther war von der Frage umgetrieben, wie bekomme ich einen gerechten Gott? Wie kann es sein, dass Gott Menschen, die sich moralisch so sehr von ihm unterscheiden, wie kann es sein, dass ein gerechter Gott Sünder annimmt? Ist das überhaupt möglich? Und wie viel hilft dabei das, was wir tun. Und bei dieser Auseinandersetzung hat er in der Bibel Antworten gefunden, die sein persönliches Leben und letztlich die ganze Kirchengeschichte und durch die Kirchengeschichte eigentlich die ganze Weltgeschichte beeinflusst, verändert, erneuert, eben reformiert haben. Ihm selbst war gar nicht klar, was er auslösen würde und was er ausgelöst hat. Aber für Gott war es keine Überraschung. Er hat Martin Luther genau so begabt und genau dazu berufen, genau das zu tun. Und dieser Text hier aus dem Galaterbrief und der ganze Römerbrief waren Schlüsseltexte, durch die Luthers Denken über Gott, über Menschen, über die Beziehung zwischen Gott und Menschen, über Glauben, über Kirche, über Religion, über Schuld, über Rechtfertigung total verändert wurden. Und aus diesen Entdeckungen aus dem Bibeltext sind die sogenannten reformatorischen Grundprinzipien entstanden. Die fünf Sola von Solo, also Solo von Sola. Fünfmal allein. Eigentlich waren es nur vier, aber das fünfte ist auch wichtig und schön. Und deswegen wird es dazu gezählt. Allein durch die Gnade, sola gratia, ist es allein der Glaube, sola fide, an allein Jesus Christus, solus Christus, auf der Basis von allein der Bibel, sola scriptura, durch die ein sündiger Mensch vor dem gerechten Gott bestehen kann und vor dem Tod gerettet wird. Und das allein zu Gottes Ehre. Soli Deo Gloria. Ich sag's nochmal. Allein durch die Gnade, sola gratia, ist es allein der Glaube, sola fide, an allein Jesus Christus, solus Christus, auf der Basis von allein der Bibel, sola scriptura, durch die ein sündiger Mensch vor dem gerechten Gott bestehen kann und vor dem Tod gerettet wird. Und das Ganze allein zu Gottes Ehre, soli Deo Gloria. Darum geht es in den nächsten fünf Wochen. Und vielleicht merkt ihr an der Formulierung, wie sehr der Mensch als Handelnder, als Kontrollierender beim Thema Glaube in den Hintergrund tritt und wie sehr es Gott ist, der aktiv geworden ist und der aktiv wird. Und ich wünsche mir und ich bete dafür, dass Gott in seiner Gnade wieder eine Reformation schenkt, damit Menschen in Deutschland, wir wieder anfangen, ihre Religiosität, Bemühungen, Geschäftigkeit, die Versuche, gut sein zu wollen, erkennen. Reformation ist keine kulturelle Veranstaltung, sondern eine zutiefst geistliche und sehr, sehr persönliche Angelegenheit. Das Jubiläum in diesem Jahr ist nicht die Hauptsache, sondern die Grundlage dafür, dass wir Jubiläum feiern. Die wollen wir uns angucken. Unser Land braucht eine neue Reformation, eine geistliche Erneuerung auf der Grundlage des Evangeliums der Gnade, das in der Bibel zu finden ist. Und dazu ist es notwendig, dass wir uns mit unserer Beziehung zu Gott und auch unserer eigenen Hoffnungslosigkeit aufgrund der Schuld auseinandersetzen. Und das bringt mich zu der nächsten Frage. Was hat es mit diesen Überzeugungen auf sich, wenn Millionen Menschen weltweit bereit sind, für diese Überzeugungen lieber zu sterben, als sie aufzugeben? Lohnt sich das oder spinnen die alle? Sind das die Überzeugungen, für die wir sterben würden, lieber als sie aufzugeben? Und ich gehe noch einen Schritt weiter. Sind das die Überzeugungen, für die du lieber sterben würdest, als sie aufzugeben? Wir werden uns an den nächsten fünf Sonntagen jeweils mit einem Sola, mit einem allein und den Auswirkungen für unser Leben auseinandersetzen. Und wir starten heute mit dem Glauben, sola fide, zu dem Paulus sich in diesem Abschnitt aus dem Galaterbrief sehr, sehr klar äußert. Gespräche über den Glauben in Deutschland zumindest, wenn sie denn überhaupt stattfinden, sind meistens häufiger von Höflichkeit als von Wahrheit geprägt. Das ist ein typisch postmodernes Phänomen. Ein Gespräch ist dann gut, wenn zum Schluss alle sagen können, ja, damit kann ich leben. Und das läuft dann so, ich lasse dir deinen Gott und deinen Glauben und du lässt mir auch bitte meinen Gott und meinen Glauben. Und dann steht irgendwie zum Schluss diese Frage im Raum, haben wir nicht irgendwie alle doch auch den gleichen Gott? Und das ist ein bisschen so, als würde Gott, der einfach von unterschiedlichen Religionen unterschiedlich genannt wird, irgendwo auf einem Berg sitzen und am Gipfelkreuz auf uns Menschen warten und die verschiedenen Religionen nehmen einfach unterschiedliche Wege auf diesen Berg. Die einen gehen eben links rum und machen das so, und die anderen gehen rechts rum, und die, die ganz extrem drauf sind, die gehen gerade nach oben. Und die einen sagen eben Gott und die anderen sagen Buddha und die nächsten sagen Allah. Und auch wenn das vielleicht sogar für unsere Ohren tolerant klingt, wird's davon nicht richtiger. Und jetzt könnten die Ersten wieder berechtigt sagen, wie kannst du sowas behaupten? Wie kannst du dir das anmaßen? Das werden wir uns angucken, weil es eine gute Nachricht gibt. Der Gott der Bibel, der christliche Gott, der einzige Gott, der Gott, um den es Luther gegangen ist, der Gott, um den es in der Reformation gegangen ist, der Gott, um den es bei mittendrin gehen soll, der wartet nämlich nicht oben auf dem Berg, im Liegestuhl oder in der Hütte, auf die Ankunft von durchgeschwitzten und abgekämpften und total verausgabten Menschen, die nach einem langen und anstrengenden Aufstieg und Marsch mit vielen Fragen und Unsicherheiten im Rucksack da oben ankommen und völlig Fragen gucken und gar nicht ganz genau wissen, was erwartet mich da eigentlich oder wer erwartet mich da eigentlich. Der Knaller ist, Gott wartet nicht da oben. Gott hat sich auf den Weg nach unten gemacht, um Menschen, die ihm vertrauen, nach oben zu tragen. Das ist unser Gott. Das ist unser Gott, um den soll es gehen. Und über diese Eigenschaften und über diesen Gott mit diesen Eigenschaften und diesen Glauben diskutieren Paulus und Petrus in diesem Abschnitt im Galaterbrief. Und es ist gar nicht so leicht in diesem Text, die Frage zu entdecken, um was geht es hier eigentlich? Ich habe versucht, das mal zusammenzufassen. Es geht um die Frage, wenn es einen Gott gibt, wie kann ein Mensch mit diesem Gott in Beziehung kommen? Was ist dafür zu tun? Und sind die Voraussetzungen dafür eigentlich für alle Menschen gleich? Oder gibt es einen Unterschied? Und Petrus, dessen zweiten Brief wir uns in den letzten Wochen angeguckt haben, war in dieser Phase seines Lebens hier scheinbar an einigen Stellen noch sehr, sehr verunsichert. Was ist mit Glaube und Evangelium und Freiheit und Gesetz und wie hängt das alles zusammen, was diese Themen betrifft? Und Paulus sieht es als seinen Auftrag, diesen Petrus vor versammelter Mannschaft, ihm so einen theologischen Einlauf zu machen und ihn so ins Senkel zu stellen, dass es sich gewaschen hat. Lest mal den Galaterbrief, das ist faszinierend. Und dann steigt er ein in dem Abschnitt, den wir uns angeguckt haben. Natürlich sind wir von unserer Abstammung Juden und keine nicht-jüdischen Sünder, Heiden. Das klingt sehr extrem. Damit sind einfach alle die gemeint, die von der Abstammung her nicht zu dem jüdischen Volk gehören. Alle die werden ganz normal als Heiden bezeichnet. Das ist kein Schimpfwort, sondern es ist einfach eine Beschreibung. Und er betont, dass weil die Juden als Gottes Volk Gottes Gesetze bekommen haben, um sie einzuhalten. Also ein gläubiger Jude hat alles dafür getan, um Gottes Gesetze, seine Gebote zu befolgen. Das Problem war, bis zu diesem Moment und bis heute hat das noch kein Mensch geschafft. Mist. Anders, und deswegen stehen die hier gegenüber, ist es bei den nichtjüdischen Völkern, bei den Heiden, zu denen wir von unserer Abstammung her auch gehören. Die hatten damals diesen Anspruch erst gar nicht, weil sie größtenteils Gott und seine Gesetze gar nicht kannten. Das ist natürlich auch ein Problem, sollte es einen Gott geben. Und jetzt kommt Paulus und sagt hier zu Petrus, dit ist Wumpe. Wir wissen, Vers 16, durch Jesus und durch die eigene Erfahrung, dass kein Mensch vor Gott bestehen kann. Wenn er versucht, das Gesetz zu halten, bestehen kann er nur durch den Glauben an Jesus Christus. Und darum haben wir, Petrus, du und ich und die anderen, darum haben wir an ihn geglaubt, um durch den Glauben vor Gott bestehen zu können und nicht durch die Erfüllung des Gesetzes. Und ich kann damals und heute die Ja-Aber hören. Ja-Aber, warum sind dann die meisten Nichtchristen, die meisten Suchenden, die meisten Heiden, die ich kenne, viel netter, viel sozialer, viel umweltbewusster, viel hilfsbereiter als die meisten komischen Christen, die ich kenne? Ja, aber du willst mir doch jetzt nicht erzählen, dass das alles, diese ganzen Bemühungen bei Gott unbemerkt bleiben und ungesehen bleiben. Ja, aber du, ich kann sie sehen. Und Paulus sagt hier, wenn ihr diesen Ja-Aber-Weg bis zum Ende durchgeht, werdet ihr merken, dass das eine Sackgasse ist. Ihr werdet am Ende dieser Sackgasse Gott treffen und der wird sagen, ja, aber ich hab's euch doch gesagt. Ja, aber ich habe doch deswegen extra meinen Sohn geschickt, um es euch in einer Deutlichkeit zu zeigen, wie niemand vorher und niemand hinterher. Ja, aber ihr dachtet, das macht alles keinen Sinn. Ja, aber ihr dachtet, ihr wisst es besser. Und ihr wolltet mich mit eurer Freundlichkeit und mit eurer Leistung und mit eurem Gehorsam beeindrucken. Nicht schlecht, aber ich bin Gott. Das waren ganz nette Versuche, aber eben nicht perfekt. Der christliche Gott, Gott, ist mit moralischem Verhalten, Gehorsam oder Gesetze einhalten, nicht zu beeindrucken. Und er ist auch mit unmoralischem Verhalten nicht zu beeindrucken. Ganz anders als uns überrascht es ihn kein bisschen, dass Sünder komische Dinge machen. Er freut sich darüber, wenn wir uns bemühen, aber wirklich helfen für die Beziehung zu Gott, würde das nur einem Menschen, der immer alles richtig macht und immer alles richtig sagt, weil er immer alles richtig denkt. Klingt ein bisschen unrealistisch, hat noch nie funktioniert und wird nie funktionieren aufgrund der Sünde, die es in dieser Welt und in jedem Leben von jedem Menschen gibt. Und deswegen muss es eine Alternative geben. Und die heißt Glauben allein. Paulus arbeitet in diesem Text mit krassen Gegensätzen, um sehr deutlich die Wichtigkeit und die Ernsthaftigkeit des Themas Glauben rauszuarbeiten. Er sagt, das Gegenteil von Juden sind nicht Juden. Das Gegenteil von sauber ist schmutzig. Das Gegenteil von gerecht gesprochen ist verurteilt. Und das Gegenteil von abmühen ist Glauben. Es geht um die Frage, wie können wir Menschen vor einem Gott bestehen? Geht das? Und was braucht es dafür? Und das Neue Testament ist ziemlich krass und ziemlich deutlich an vielen Stellen, wenn es um die Frage nach der Schuld geht. Ich lese euch nur eine einzige Stelle vor aus Römer 3. Da ist kein Unterschied zwischen Jude und Nichtjude, denn alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Doch werden sie allein durch seine Gnade ohne eigene Leistung gerecht gesprochen, und zwar aufgrund der Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Allein Gnade kommt nächste Woche. Allein Christus kommt übernächste Woche. Alle Menschen haben gesündigt. Das ist aktiv immer im Neuen Testament beschrieben. Und Menschen werden von Gott gerecht gesprochen. Das ist immer passiv im Neuen Testament. Es ist eine Zueignung, ein Geschenk. Durch Christus aufgrund des Glaubens gerecht gesprochen zu werden, bedeutet, obwohl wir von uns aus nichts dafür tun können, um vor Gott gerecht zu sein, obwohl wir aktiv gegen ihn sind, und das fühlt sich oft nicht so an, weil wir ja aktiv versuchen, irgendwie auch gut zu sein, gibt es nichts, warum er uns annehmen sollte, und trotzdem werden wir nicht verurteilt, sobald wir glauben. Durch den Glauben empfangen wir Rettung, obwohl wir eigentlich verurteilt werden müssten. Werden wir aber nicht, weil Jesus dieses Urteil schon bekommen hat. Und das wiederum stimmt Gott gerecht. Wenn wir an Jesus glauben und Gott uns dann anschaut, dann sieht er Jesus. Weil er sich, wenn wir glauben, so dicht und so sehr mit uns identifiziert, dass er alles, was bei uns nicht in Ordnung ist, überschattet, wegnimmt. Wenn Gott uns Sünder anguckt, wenn wir glauben, sieht er Jesus. Das ist völlig unverdient. Das ist allein Gnade. Und der Glaube ist das Rohr, durch das diese Gnade zu uns fließt. Nicht wir tun etwas, sondern es wurde für uns getan. Gott nimmt Sünder durch den Glauben an und erklärt sie für gerecht, weil er für eine Sünde nicht zweimal bestraft und Jesus schon dafür bezahlt hat. Das ist unsere einzige Chance als Menschen für eine Beziehung mit Gott. Völlig unabhängig von unserer Abstammung, völlig unabhängig von unserer Herkunft, völlig unabhängig davon, wie gut wir sind, wie viel wir tun, was wir alles irgendwie gemacht haben. Gerechtfertigt durch Glauben ist die konzentrierteste Formel, um das Evangelium der Gnade auszudrücken. Gott nimmt uns nicht an, weil wir gut sind, sondern wir werden gut, perfekt, weil wir von Gott angenommen sind. In diese Richtung geht die Gleichung. Wir können etwas bekommen, ohne dafür etwas zu tun. Einfach nur, weil, wenn wir es im Glauben annehmen. Das ist Gnade. Ich habe vor ein paar Wochen auf einer Konferenz dazu eine sehr, sehr schöne Veranschaulichung gehört von einem Pastor. Und ich kann diese Veranschaulichung eins zu eins auf mich und mein Leben übertragen. Als Nata und ich geheiratet haben, war ich ein armer Schlucker. Ich war Zivildienstleistender nach einer Ausbildung. Da war nicht viel zu holen. Aber Nata hatte schon viele Jahre gearbeitet als Erzieherin. Ein einziger Satz. Und ich habe nicht nur sie als tolle Frau bekommen, sondern auch ihre ganze Kohle. Drei Worte, ja, ich will, haben mein Leben verändert. Da war was zu holen. Eine tolle Frau, die Jesus liebt. Und ich musste dafür nicht als Erzieher arbeiten und mich mit nervigen Kindern von fremden Leuten rumschlagen. Das hat sie alles gemacht. Aber durch die Beziehung, durch die Ehe, durch diese enge Verbindung mit ihr, habe ich alles bekommen, was ihr gehört. Und wenn das schon für Menschen gilt, wie viel mehr gilt das für die Beziehung zu Gott? Durch den Glauben, durch das Ja, ich will die Beziehung mit dir, können wir alles bekommen, was ihm gehört, und er hat alles, was wir brauchen. Und Paulus geht hier noch einen Schritt weiter, wenn er in Vers 19 sagt, denn das Gesetz hat mich dazu gebracht, für das Gesetz gestorben zu sein, damit ich für Gott lebe. Was meint er damit? Man könnte jetzt auf die Idee kommen, er sagt, Gottes Gesetz und Gehorsam spielen keine Rolle mehr, sobald man zum Glauben gekommen ist. Das glaube ich nicht, dass er das meint, weil in vielen anderen seiner Briefe sagt er was ganz anderes über das Thema Gehorsam. Was er sagen will, ist Folgendes. Um gerettet zu werden, hat mir das Gesetz und das Einhalten des Gesetzes nicht geholfen, weil ich es nicht perfekt einhalten konnte. Es war der Glaube, durch den ich vor der Verurteilung Gottes gerettet worden bin. Nachdem jemand zum Glauben gekommen ist, ist es Gehorsam und das Einhalten des Gesetzes, durch das Glaube sichtbar wird. Aber das sind zwei völlig unterschiedliche Ebenen. Beim gerettet werden können wir nichts, gar nichts dazu tun. Und das ist eine ganz zentrale Aussage auch für dich, wenn du immer wieder daran zweifelst, ob Gott dich wirklich angenommen hat. Und wenn du immer wieder denkst, oh Mist, wieder versagt. Oh Mist, wieder nicht gebetet. Oh Mist, wieder zu wenig in der Bibel gelesen. Oh Mist, wieder inkonsequent gewesen. Oh Mist, wieder gefallen. Wieder nicht dran gedacht. Irgendwann muss doch mal Gott mit seiner Geduld auch am Ende sein. Und wenn dir dieser Gedanke kommt, dann hast du kurz vergessen, du bist der Verdammung gestorben. Das ist eine doppelte Negierung. Das Gesetz, das dich verurteilen will und diese zweifelnden Gedanken sind nichts anderes, hat keinen Zugriff mehr auf dich. Dafür hat Jesus sich verbürgt. Es gilt nicht mehr für dich. Es ist tot für dich, beziehungsweise du bist tot für das Gesetz und sein Urteil. Und das gilt sofort ab dem Moment, wenn wir glauben, also durch Jesus Christus für Gott leben. Es ist interessant, die Pädagogik Gottes ist sehr interessant. Er benutzt sein eigenes Gesetz, um uns zu zeigen, was Sünde ist. Ohne das Gesetz wüssten wir das gar nicht. Das Gesetz zeigt uns, was Gott wichtig ist. Das Gesetz zeigt uns sein Wesen. Und ohne das Gesetz wüssten wir gar nicht, wie unfähig wir sind, dieses Gesetz zu halten. Und das Gesetz Gottes zeigt uns, dass wir aus diesem Dilemma einen Retter brauchen. Und da ist eine Weiche. Der eine Weg geht dahin zu sagen, ich rette mich selbst durch Bemühungen. Und der andere Weg sagt, Jesus rettet mich und er ist mein Retter. Jetzt kommen zwei komplizierte Verse, Vers 17 und 18. Wenn sich nun aber herausstellt, dass wir Sünder sind, wir, die durch Christus vor Gott als gerecht bestehen wollen, ist dann vielleicht Christus ein Diener der Sünde geworden? Das ist völlig ausgeschlossen. Ich würde vielmehr selbst zum Gesetzesbrecher, wenn ich dem wieder Geltung verschaffte, was ich vorher für ungültig erklärt habe. Stellt euch Folgendes vor. Ich glaube, Paulus spricht hier von zwei Personen. Stellt euch Person A vor, ein Mensch, der genau weiß, dass er durch Glauben gerechtfertigt ist von Gott und diese Person sündigt. Das soll vorkommen. Und dann steht hier die Frage im Raum, wird dann Jesus dadurch, dass er das getan hat, zum Befürworter der Sünde? Und Paulus sagt, auf keinen Fall, das ist völlig ausgeschlossen. Aber was dann? Und dazu müssen wir eine Person B denken. Wenn diese Person behauptet, durch den Glauben gerechtfertigt zu sein, aber komplett so weiterlebt wie vorher, wenn durch den Glauben keinerlei Unterschied im Leben eines Menschen deutlich wird, hat diese Person sehr wahrscheinlich die Tiefe des Evangeliums, die Tiefe der Verlorenheit und die Tiefe des Rettungsaktes noch nicht wirklich verstanden. Das schließt sich nämlich aus. In Vers 19 sagt Paulus, eine solche Person, die das Evangelium in seiner Tiefe verstanden hat, lebt nicht mehr für sich, sondern für Gott. Erst wenn jemand das Gesetz also alle eigenen Bemühungen, auf die wir unsere Identität bauen, auf die wir unseren Lebenssinn, unsere Daseinsberechtigung aufbauen, erst wenn jemand für all das tot ist, kann diese Person für Gott leben. Beides zusammen geht nicht. Fehler und Schuld kommen vor, aber sie führen nicht mehr zur Verurteilung. Versteht ihr den Unterschied? Der ist extrem wichtig. Es geht um einen Zustand in erster Linie, den Zustand verloren sein oder gerettet sein, und dann geht es um den Weg dahinter. Der Zustand eines Menschen verändert sich durch Jesus und den Glauben an Jesus. Es gibt keine Verurteilung mehr. Gerechtfertigt und begnadigt, unverhandelbar, ein für alle Mal sicher. Das Verhalten dahinter ist ein zweites Thema. Das verändert sich nämlich häufig viel langsamer, als wir es uns wünschen. Und manchmal leiden wir darunter, dass sich es bei anderen viel langsamer verändert, als wir es uns wünschen. Und andere leiden unter uns. Aber im Umkehrschluss heißt das, jede Person, die nicht für Gott lebt, versucht noch, sich durch eigene Anstrengungen zu retten. Das sind die Menschen, die am Ende ihres Lebens, wenn sie dann vor Gott stehen, all ihre guten Versuche in die Waagschale werfen und sagen, aber ich habe doch und ich habe doch niemals und es war doch immer so, dass ich. Und da sagt Paulus, genau, ihr habt immer noch für euch selbst gelebt. Du lebst immer noch für dich. Deine Bemühungen, es deinen Kindern recht zu machen, ist eigentlich was, was für dich ist. Nämlich, du willst, dass sie dich lieb haben. Deine Bemühungen, all das, was du für andere Menschen tust, tust du, damit du Anerkennung bekommst. Du betest zwar, aber du betest, damit du etwas von Gott bekommst. Bei all diesen Sachen stehen wir im Mittelpunkt und nicht Gott. Ihr lebt für euch, wenn nicht der Glaube euch genau daraus befreit hat. Glauben bedeutet, es geht um Gott. Es geht nicht um mich. Und je mehr wir das verstehen, desto mehr werden sich die Motive und die Motivationen ändern, warum wir Dinge tun oder auch nicht tun. Und das beschreibt er in Vers 20. Das Leben, das wir jetzt noch in unserem sterblichen Körper leben, leben wir im Glauben an den Sohn Gottes, der uns geliebt und sich selbst für uns geopfert hat. Paulus sagt, weil mir das Gesetz gezeigt hat, dass ich mich nicht selbst durch das Gesetz retten kann, habe ich aufgehört, so zu leben, als könnte ich mich retten. Das Gesetz als mein Retter ist tot. Und obwohl ich auch versucht habe, vorher schon gehorsam zu sein, war ich das nur, um von Gott was zu bekommen. Überprüft mal eure eigenen Gebete. Bitte schenkt doch, dass ich gesund werde. Bitte macht doch, dass ich. Häufig geht es um uns. Wir leben nicht mehr uns, sondern Gott. Es geht nicht um uns. Aber weil es um eine Beziehung geht, wenn die geklärt ist, darf es auch wieder um uns gehen. So ist Gott. Völlig unlogisch. Aber gerecht und gut. Aber jetzt lebe ich einfach nur, weil ich Gott liebe. Ich lebe für ihn, nicht mehr für mich. Das bedeutet Glaube. Und dann zeigt er uns in den letzten beiden Versen, wie ein ausgewogenes Leben als Christ aussieht. In Übereinstimmung mit dem Evangelium, im Glauben. Jetzt, wo Jesus Herr über mein komplettes Leben ist, ist er auch Herr über meine Vergangenheit und alles, was gewesen ist. Alles. Und er ist Herr über meine Zukunft und alles, was kommen wird. Und Herr über meine Gegenwart und alles, was gerade ist. In Christus zu sein bedeutet, frei zu sein von der Verurteilung. Das ist die gute Nachricht von heute. Frei zu sein von Verurteilung. So als hätte ich die Strafe abgesessen, sie ist weg. Und so geliebt zu sein, als hätten wir tatsächlich das Leben gelebt, das Jesus für uns gelebt hat, fehlerlos und perfekt. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus in mir. Das bedeutet es, wenn Luther sagt, dass wir Sünder und gerecht gleichzeitig sind. Wir bleiben Sünder in dem, was wir tun. Es wird hoffentlich weniger. Aber wir sind schon gerecht gesprochen. Und das ist ein Geschenk durch Glauben. Und das hat ganz praktische Konsequenzen, zum Beispiel bei Entscheidungen, die wir treffen. Ich war neulich vor einer Entscheidung, wo ich dachte, eigentlich würde ich dir jetzt gerne eine reinhauen. Aber weil Christus in mir lebt, kann und muss ich dir vergeben. Nur wenn wir immer mehr verstehen, wer wir allein durch Glauben in Christus sind, komplett geliebt und angenommen, werden wir die Kraft und auch die Lust haben, Gott zu gehorchen, Angst nicht mehr so viel Raum zu geben, nicht mehr ganz so wichtig zu nehmen, was andere über uns denken oder sagen, Fehler zugeben zu können, unseren Wert nicht von dem abhängig zu machen, was wir leisten. Das Gesetz zeigt uns, was Gott wichtig ist. Und plötzlich, wenn wir zu Jesus gehören, wollen wir, weil uns diese Beziehung so wichtig ist, auch gerne das tun, was ihm wichtig ist. Merkt ihr, wie sich unterwegs die Motivation geändert hat? Es dient nicht dazu, dass wir angenommen werden, sondern weil wir angenommen sind, merken wir plötzlich, wie wichtig uns das ist. Und dann verändert sich das Leben und dann geht's so weiter. Und Paulus erinnert Petrus, wir sind immer noch in dem Gespräch mit Petrus, daran, wenn das gilt, dann gilt das für immer, ein für alle Mal. Wenn es auch nur einen Moment geben würde, wo es möglich wäre, selbst etwas zu unserer Rettung beitragen zu können, wäre der Tod von Jesus völlig sinnlos, völlig umsonst, völlig bedeutungslos, völlig schwachsinnig. Aber die Geschichte mit Jesus und dem Glauben ist ein Entweder-Oder. Verdienst und Gnade, die können nicht miteinander. Beides gleichzeitig oder von jedem ein bisschen geht nicht. Stellt euch Folgendes vor, ihr besitzt ein Haus, du besitzt ein Haus und dein Haus brennt. Aber du konntest dich mit deiner ganzen Familie vor das Haus retten, niemand ist verletzt. Und ich mit meinem Helfersyndrom komme angerannt und rufe, warte, ich helfe euch, ich zeig euch, wie sehr ich euch lieb habe und ich renne in das brennende Haus und komme dabei um. Und alle würden sagen, was für ein unnötiger Tod, sie konnten sich doch selbst retten. Wenn du aber noch in dem Haus drin bist und ich komme angerannt und helfe euch, aus dem Haus rauszukommen und sterbe dabei, werden die meisten sagen, der hat ihnen gezeigt, wie lieb er sie hat. Wenn wir uns irgendwie selbst aus unserer Schuld und aus unserer Situation retten könnten, in die Beziehung zu Gott, dann wäre der Tod von Jesus schwachsinnig und unnötig und dumm gewesen. Wenn das aber nicht möglich ist, dann bedeutet die Rettung und der Tod von Jesus alles für uns. Und das gilt für alle Menschen, Juden oder Heiden, völlig unabhängig. Es geht darum, diese rettende Gnadenwahrheit allein durch Glauben anzunehmen. Und wenn das so stimmt, dann lohnt es sich, diese gute Nachricht zu verkündigen und dafür verlacht oder auch verfolgt zu werden oder auch zu sterben. Zu Gottes Ehre, Soli Deo Gloria. Ich bete. Jesus, wir haben manchmal echt Schwierigkeiten, deine Logik mit unserem kleinen Hirn zu verstehen. Danke, dass du nicht irgendwo wartest und uns dann rügst für den falschen Weg, oder sondern dass du vom Berg aus dem Himmel hinabgestiegen bist, um uns zu holen. Hilf uns, das zu glauben. Herr, schenk du Glauben in deiner Gnade. Danke für das Land, in dem wir leben dürfen, was diese Reformation erlebt hat. Und danke für diese Tiefe deiner Liebe, die uns in deinem Wort deutlich wird. Bitte schenk uns heute eine neue Reformation. Erneuere unsere Herzen, damit wir glauben. Zu deiner Ehre. Amen.